der Bibel, die Gott für uns aufschreiben ließ vor langer Zeit. Hier werden sie lebendig für uns heute. Der Podcast Lebendiges Wort.
Nach dem Erntedankfest sitzen wir zusammen und reden nochmal über den Predigtext, nämlich die Claudia sitzt hier, meine Frau.
Und neben mir, wer gesprochen hat, ist Jonas Schröter, Pastor in der Lutherischen Freikirche in Wangen.
Wir hatten den Erntedankfestaltar schön geschmückt mit Brot und Wein.
So die wesentlichen Gaben, Wasser und Brot und Wein, Korken. An was wir uns erinnern. Aber wenn ich an Erntedank denke, erinnere ich mich an meine Kindheit in der Landeskirche. Üppig, sehr üppig geschmückte Altäre, aber vor allem erinnere ich mich, dass meine Mutter vorher einen Aufwand hatte, uns kleine Henkelkörbe vorzubereiten, wurde so Blumen rundherum gesteckt, meistens Herbstastern, und dann rein kamen dann Weintraube und Äpfel und eine Kartoffel und so. Und als Kindergartenkind hat man dann so ganz stolz, ist man eingezogen in die Kirche mit seinem Körble und hat dieses Körble dann am Altar niedergelegt oder hingestellt.
Schön für Kinder und schön fürs Auge, aber es ist ja immer in der Stadt, in der Industriegesellschaft so ein bisschen die Frage, Erntedank, wozu das Ganze? Wir haben da eh nichts geerntet, wir kaufen das ja alles beim Aldi oder so.
Ja, aber ich fand es damals interessant, weil man eben im Kindergarten oder auch im Kindergottesdienst sich damit beschäftigt hat, mit den Gaben, die Gott gibt. Und ich fand es eigentlich seltsam, warum den Körbler, und da hat mir gestern oder am Sonntag der Predigttext, hat mir da einen kleinen Aufschluss gegeben, da kam ja plötzlich ein Korb vor.
Also, es gibt im Alten Testament für das noch wandernde Gottesvolk, die also noch unterwegs sind, aber bald ihr Land besitzen werden, gibt es eine Anweisung für Erntedankfest. Da gibt es sogar mehrere, aber wir haben uns also hier einen Text vorgenommen aus dem 5. Buch Mose. Das ist gegen Ende dann das 26. Kapitel. Da heißt, wenn du in das Land kommst, also das wandernde Gottesvolk damals, dass dir der Herr, dein Gott, zum Erbe gegeben wird und es einnimmst und darin wohnst. So sollst du nehmen die Erstlinge aller Feldfrüchte, die du von deinem Lande einbringst, dass der Herr, dein Gott, dir gibt, und sollst sie in einen Korb legen und hingehen an die Städte, die der Herr, dein Gott, erwählen wird, dass sein Name daselbst wohnt. Und sollst zu den Priester kommen, der zu der Zeit sein wird, und zu ihm sagen, ich bekenne heute dem Herrn, deinem Gott, dass ich gekommen bin in das Land, das der Herr, wie er unseren Vätern geschworen hat, uns geben wollte. Und der Priester soll den Korb aus deiner Hand nehmen und ihn vor den Altar des Herrn, deines Gottes, niedersetzen.
Also da kam der Korb vor, aber mir ist jetzt eigentlich aufgefallen beim Lesen, da kam 5-mal, glaube ich, der Herr, dein Gott vor. Fand ich interessant, dass der Mose dem Volk immer wieder einschärft in den wenigen Verse, der Herr, dein Gott.
Und im Hinblick auf dass die Landnahme oder dass sie dann Felder haben werden und ernten werden, warum ist es so wichtig gewesen an der Stelle, wenn du dann dort bist, im Moment, in der Situation, man muss das vorstellen, diese Zeltstätte oder wie die durch die Wüste ziehen und das noch ganz frisch in Erinnerung haben, der Durchzug durchs Rote Meer und die vielen Wunder und Leben tagtäglich von dem Manna.
Na, sie haben jeden Tag Gottes Gegenwart ja gesehen. Durch die Feuersäule in der Nacht oder durch die Wolkensäule war ihnen ja klar, Gott ist mit uns in der Wüste.
Ja, und sie haben also gelebt von dem Brot, was Gott ihnen ziemlich direkt vom Himmel gegeben hat. Für die war das einfach klar, Gott führt uns, Gott segnet uns, und sie hoffen und vertrauten darauf, dass Gott ihnen das Land jetzt gibt. Aber da ist ein Problem. Wenn sie erstmal in dem Land sein werden, dann werden sie vergessen, dass der Herr, dein Gott, dir das alles gegeben hat.
Ja, und der Herr, dein Gott auch noch, also da betonen sie ja auch diesen Bundesgott. Es ist Jahwe, dein Gott, der Gott, der dir zugesagt hat, ich bin immer für dich da. Ich bin der Gott, der war, der Gott, der ist, der Gott, der sein wird. Also die Erinnerung eigentlich, es ist der treue Gott, es ist nicht irgendein Gott, sondern der Gott, der gesagt hat, du sollst mein Volk sein. Und es wird betont, dass das Volk sich erinnert, wer ist der Gott.
Wo merken wir es, dass Gott uns was zu essen gibt und was anzuziehen? Oder anders gefragt, wir holen unser Essen aus dem Supermarkt und haben fleißig dafür gearbeitet, dass wir ein Einkommen haben.
Ich denke, genau das ist ja das Problem, was beim Volk Israel in dem Land auch sein wird. Sie müssen mit ihrer Kraft das Land bebauen. Sie werden mit ihrem Einsatz Feldfrüchte kriegen. Und mir sagen ja auch, also es ist sehr naheliegend, ich gehe doch jeden Tag zur Arbeit. Im Schweiße meines Angesichts schaffe ich. Ich ertrage den Frust in meinem Büro oder die Kollegen oder so. Es ist ja nicht mehr als recht und billig, dass ich mein Gehalt habe und dass ich von diesem Gehalt einkaufen kann. Was auch immer, also es ist ja, habe ich mir ja erarbeitet.
Und wenn ich dankbar bin und dankbar bin für das alles, was ich genießen kann, dann danke ich wem? Ach ja, mir.
Ja, oder den Eltern, die einem eben diese Startmöglichkeiten gegeben haben, durch ihr Erbe oder durch Ausbildung oder sowas.
Ja, da muss man weiterdenken, was hat Gott damit zu tun, dass wir genug zu essen haben? Naja, da musst du mal die fragen, die in Hungergebieten wohnen. Oder wir können es uns erzählen lassen noch von der alten Generation, die noch Hungerzeiten erlebt haben nach dem Zweiten Weltkrieg. Na, ja, auf dem Land einmal gab es nicht genug zu essen.
Oder auf dem Land, wo noch die Landwirtschaft war. Also ich weiß aus der Generation meiner Großeltern, die eben Erntebittstunde gemacht haben, wo dann eine Gebetsstunde stattfand, dass Gott eben das gute Wetter schenkt für die Saat auf dem Feld. Dass er das gute Wetter schenkt, die Sonne, um die Ernte einzubringen. Also
oder so dass eben auch mal eine Ernte verhagelt sein konnte und dass sie ein ganzes Jahr gearbeitet haben, gewartet haben auf die Ernte und dann war nahezu nichts da.
Genau.
Und dann waren die Scheunen leer. Da hat man sich also viel mehr noch das Gefühl gehabt, dass man von Gottes Segen abhängig war. Heute ist das mehr Börsenkurs.
Ja, wobei jetzt gerade, also ich denke jetzt gerade durch, wenn die Rede ist von Klima oder wir haben es ja auch gemerkt, wie Regale plötzlich leer waren durch den Ukraine-Krieg, wie das Sonnenblumenöl aus war, da merkt man es dann wieder mehr. An Gottes Segen ist alles gelegen.
Da merkt man, wie fragil diese Weltwirtschaft ist, auf die wir so viel bauen oder von der wir unseren Luxus eigentlich haben, dass in anderen Ländern das Brot angebaut wird, was wir essen, aber wenn dann eben Krieg ist, auch anderswo, dann merkt man auf einmal, ach, so gut klappt das doch nicht. Ich meine, wir haben keinen Grund zum Klagen, wir haben trotzdem genug zu essen, aber zumindest ist da schon mal der Hinweis darauf, wir können doch alles aus Gottes Hand nehmen und dem Herrn, unserem Gott, dankbar sein für alles, was wir haben, eben genug zu essen. Medizinische Versorgung und oder Nahrung und Kleidung heißt es in der Bibel immer und damit ist gemeint eben Bedeckung, Nahrung und Bedeckung, also eben auch das Bett, in dem ich liegen kann und das Dach über dem Kopf.
Ja, auch die Gesundheit, der Arbeitsplatz und du hattest in der Predigt am Sonntag auch nur einen zweiten Punkt an der Stelle angesprochen mit dem Bezug auf Gott, nicht, dass er uns die Gesundheit gibt und der Arbeitsplatz gibt, sondern dass wir uns bewusst machen, alles, was wir haben, die gesamte Welt ist ein Lehen von Gott, ist uns von Gott geliehen, anvertraut worden.
Ja, da gibt es einige Bibelworte, die das zum Ausdruck bringen. Im Jakobusbrief heißt, alle gute Gabe und alle vollkommene Gabe kommt von oben herab, von dem Vater des Lichts, bei dem keine Veränderung ist, noch Wechsel des Lichts in der Finsternis. Alle Gaben kommen von Gott. Und das Erntedenkfest ist also eine Gelegenheit, sich da mal wieder dran zu erinnern. Und was wir besitzen, ist Gottes Eigentum und ja, er gibt es uns als Lehen. Im Psalm 24 heißt es, die Erde ist des Herrn und was darin ist, der Erdkreis und die darauf wohnen.
Und dass man dann eben, also ich denke, wenn man sie uns das bewusst macht, dann wird es einfach auch nicht mehr selbstverständlich.
Einmal daran erinnern, dass wir alles Gott verdanken, unsere Nahrung und unsere Kleidung reicht nicht aus. Wir müssen uns regelmäßig daran erinnern lassen und vielleicht auch nicht nur mit Worten. Und das ist das Interessante, dass Mose hier für das alte Gottesvolk das Regelrecht eingesetzt haben. Die sollen was tun, um sich erinnern zu lassen an die Dankbarkeit, nämlich wem zu danken, dem Herrn, unserem Gott. Was sollen sie tun?
Da steht ja, du sollst von den Erstlingen aller Früchte der Erde nehmen und sollst sie in einen Korb packen und dem Priester geben und der also in Tempel, beziehungsweise damals in Stifthütte bringen, später in Tempel und der Priester soll sie an den Altar Gottes bringen. Also ich bringe das Erste, die beste Früchte, das Erste, was ich ernte, ist ja auch ein Zeichen von Vertrauen Gott gegenüber, wenn ich meine erste Früchte abgebe. Ich weiß ja nicht, wie viel noch nachkommt, aber die bringe ich an den Altar, die bringe ich praktisch Gott zurück.
Ja. Und die sollten also diese Gaben, diese Ernte mit dem Gottesdienst verknüpfen. Also Gottesdienst ist Gottes Wort hören, Gott anbeten, Loblieder singen, so kennen wir das. Aber hier kommt der Hinweis, im Neuen Testament ist es ja kein regelrechtes Gebot mehr, aber es kommt der Hinweis, es wäre eigentlich ganz gut für deine eigene Dankbarkeit und gegen deine Vergesslichkeit, nämlich dass du dich erinnerst, dass alle Gutgaben von Gott kommen, da wäre es eigentlich ganz gut, wenn du mit einer gewissen Regelmäßigkeit auch die materiellen Gaben, also die Erntegaben, oder bei uns ist es in erster Linie wohl das Geld, weil alles irgendwie über das Geld abgerechnet wird. Es wäre eigentlich ganz gut, wenn du auch das Geld mit deiner Anbetung, mit deinem Gottesdienst in irgendeiner Form verknüpfst.
Und da ist es vielleicht heute, ist zwar praktisch für in der Gemeinde, wenn man so seinen Gemeindebeitrag oder seine Kollekte übers Konto überweist, vielleicht am Monatserste gleich einen Teil überweist, aber es wird dann doch, ist dann doch von der Person irgendwie getrennt. Deswegen, es hat auch was für sich, wenn man die Kollekte am Sonntag einlegt. Und ich habe das schon erlebt, dass dann Körble durch die Reihe gegangen sind.
Das fand ich immer so komisch. Das war in unserer Gemeinde, wo ich aufgewachsen bin, war das nicht üblich. Da gab es einen Opferstock am Ausgang, da hat man was reingetan. Aber in anderen Gemeinden habe ich das erlebt, dass die während dem Gottesdienst, nach der Predigt, glaube ich, dann da ein paar ältere Herren aufgestanden sind und diese Körbe da durchgegeben haben oder einen Klingelbeutel. Und dachte ich mir, das ist ja so blöd, jetzt fangen die, wo es alles so heilig ist und wir uns gerade an Gott erinnert haben, jetzt fangen die an, hier mit Geld rumzuklingeln.
Aber es hatte tiefere Symbolik. Wenn ich die Predigt gehört habe, das Wort gehört habe, dann gebe ich von dem, was ich habe, Gott. Und meistens, also ich kenne es dann noch so, dass die, die das Geld eingesammelt haben, die Körbe oder die Klingelbeutel dann auch genommen haben und sie auf der Altar oder vor der Altar gelegt haben, um damit einfach auch deutlich zu machen, der das Geld gibt, der weiß, ich gebe das Geld für Gott. Aber auch der das dann zu verwalten hat in der Gemeinde, dass der das dann auch empfängt aus der Hand Gottes und in der Verantwortung vor Gott mit seinem Geld umgeht.
Ja, ich habe sogar erlebt von Gemeindegliedern, die jetzt in unseren Diaspora-Verhältnissen also nicht regelmäßig zum Gottesdienst kommen können, dass die aber jeden Sonntag, wenn sie dann über den Computer am Gottesdienst teilgenommen haben, was in ein bestimmtes Briefkuvert gelegt haben, ein paar Scheine, im Zusammenhang mit dem Gottesdienst, dass sie sich daran erinnert haben, heute habe ich mich daran erinnern lassen, was Gott für mich getan hat und ich danke ihm, indem ich was opfere. Das haben sie dann irgendwann, wenn manche mal wieder zum Gottesdienst kommen könnten, mitgebracht.
Ja, und vielleicht ist es deswegen auch ganz sinnvoll, dass es im Kirchenjahr eben dieses Erntedankfest gibt als einen Termin, an dem man mal wieder ganz bewusst darauf hingewiesen wird, auf die Dankbarkeit und an dem man vielleicht auch wieder erfährt, warum gebe ich zum Beispiel eine Kollekte, dass meine Kollekte am Sonntag, ob die jetzt bar stattfindet oder abgebucht, wie auch immer, dass das ein Ausdruck meiner Dankbarkeit Gott gegenüber ist.
Und dass es ein Teil vom Gottesdienst ist.
Teil vom Gottesdienst und auch, was ja im Text dann weitergeht, es ist auch ein Stück weit ein Bekenntnis.
Okay, das sind wir gleich beim nächsten in diesem Abschnitt. Also wir reden davon, welche praktischen Tipps Mose gibt. Also für das alte Gottesvolk waren es ja Anordnungen, aber für uns heute eher ein Tipp, praktische Tipps, wie können wir die Dankbarkeit groß halten, mit unserem Alltag verbinden oder eben auch mit unserem Gottesdienst. Und da geht es jetzt hier weiter, dass also nicht nur das Geben oder Gaben, die Erstlingsgaben vor Gott an den Altar bringen, sondern da geht es auch um Worte. Dann sollst du anheben, also mit anfangen und sagen, vor dem Herrn, deinem Gott, mein Vater war ein Aramäer, dem Umkommen nahe und zog hinab nach Ägypten und war dort ein Fremdling mit wenig Leuten und wurde dort ein großes und starkes und zahlreiches Volk und so weiter. Und dann wird mal kurz die Geschichte mit der Sklaverei in Ägypten nochmal erwähnt und dann das Wunder vom Auszug aus Ägypten. Und nun bringe ich die Erstlinge der Früchte des Landes und du, Herr, die du mir hergegeben hast, und du sollst sie niederlegen vor dem Herrn, deinem Gott, und anbeten vor dem Herrn, deinem Gott. Ja, also da wird neben dem Niederlegen der Gaben oder Bringen und Niederlegen der Gaben wird außerdem erwähnt oder der Auftrag gegeben, du sollst bekennen, dass, also du sollst davon reden, von dem, was Gott getan hat.
Da fiel mir schon am Sonntag dieser Vers ein aus dem Psalm 103, lobe den Herrn meine Seele und vergiss nicht, was er dir Gutes getan hat. Also das Gottesvolk soll sich daran erinnern an die Erzväter an die Vergangenheit, wie Gott in der Vergangenheit am Volk gehandelt hat, vor viele Generationen. Und soll sich daran erinnern, dass Gott das Volk erlöst hat, wie er Gebet erhört hat. Und wir haben die Aufforderung ja auch, vergiss nicht, was er dir Gutes getan hat. Und vielleicht ist das auch eine ganz gute Sache für uns heute, dieses Bekenntnis. Oder zuerst mal eigentlich auch die Erinnerung dran, was hat denn Gott für uns getan?
Ja, also wir sollen uns erinnern, aber eben wir sollen es dann auch sagen und bekennen. Und für das alte Gottes, das Volk im alten Bund, also da bei Mose war das ganz klar, die großen Taten Gottes, die sie gerade erlebt haben, die sollen sie bekennen. Und wenn wir jetzt den Bogen noch ein bisschen weiter spannen, welche Bedeutung hatte das für uns? Das war also das versprochene Land, in das gelobte Land, in das Gott das Volk führt, damit dort Gottes Heilsplan einen Höhepunkt erreichen kann, nämlich dass Gott auf die Welt kommt, dass Jesus am Kreuz stirbt. Und von daher hatte ja dieses Land und diese Führung von Gottes Volk eben auch eine heilsgeschichtliche Bedeutung gehabt. Also du sollst bekennen, wie Gott die Heilsgeschichte voranbringt, was für große Dinge Gott tut für unseren Körper. Aber wir können den Bogen auch weiterspannen für unsere Seele.
Ja, aber das, denke ich, würde ich schon gleich aus dem Bekenntnis rausnehmen. Wenn da die Geschichte des Volkes ist, da kann ich bekennen, wie Gott ganz praktisch in meinem Alltag handelt, wie er geführt hat in der Familie und so weiter. Und dann geht es ja, da schrien wir zum Herrn, er sah unser Elend, unsere Angst und Not und der Herr führte uns aus Ägypten mit mächtiger Hand. Wir haben heute keine Führung aus der Knechtschaft von Ägypten zu bekennen, aber jeder von uns oder viele als Christ können bekennen, dass Gott uns aus der Knechtschaft der Sünde befreit, dass er uns durch Jesus erlöst hat.
Ja, da sind wir also dann bei dem, was wir bekennen können heute. Und da denken wir auch manchmal, es ist ein alter Zopf, dass wir im Gottesdienst immer das Glaubensbekenntnis beten, immer wieder das Gleiche und das auswendig aufsagen. Ich glaube an Gott, den Vater, den allmächtigen Schöpfer und dann an Jesus, geboren von der Jungfrau Maria, gelitten unter Pontius Pilatus, gekreuzt, gestorben und so weiter, auferstanden, sitzen zur Rechten Gottes. Warum immer wieder den gleichen Text? Warum immer wieder dieses Beten? Naja, da folgt man dieser Anweisung oder dieser Anregung, wenn du Gottesdienst feierst, wenn du vor Gott trittst und dich auch der Dankbarkeit schenken willst, dann zähl auf, bekenne, was Gott für dich getan hat.
Ja, und das ist einerseits so ganz abstrakt im apostolischen Glaubensbekenntnis.
So formuliert und ganz förmlich.
Formuliert, genau, wo die ganze Gemeinde das einfach gemeinsam bekennt. Aber vielleicht ist es auch ganz praktische Herausforderung, gerade in unserer Zeit, wo viel gejammert wird über die Politik und über das Klima und über, ich weiß nicht was alles, und den Krieg und wie viele Leute sich viele Sorgen machen, wie schlimm doch alles ist auf der Welt. Vielleicht ist das eine Herausforderung für uns als Christen, dass mir genau dort entgegensetzt und bekennet, in wie viel Not hat nicht der gnädige Gott über uns Flügel gebreitet. Was hat Gott Gutes für uns getan? Von der Erlösung angefangen, aber auch, hier heißt es zwar, wenn du in das Land ziehst, in dem Milch und Honig fließt, aber das heißt nicht, dass deine Israeliten die gebratene Taube in den Mund geflogen sind. Die musste sich das Land erarbeiten, die musste das mühsam bewirtschaften, da steckt auch viel Schweiß dahinter. Und trotzdem sollen sie bekennen, Gott hat uns das Land geschenkt, Gott segne uns. Und da können wir als Christen heute auch sagen, ja, es ist schwierig, aber Gott segnet uns, Gott versorgt. Er hat bisher versorgt, er versorgt auch weiter.
Um die Dankbarkeit hochzuhalten, sollen wir also, ich lese mal in Vers 10, in Vers 11. Nun bringe ich die Erstlinge der Früchte des Landes, das du, Herr, mir gegeben hast. Und du sollst sie niederlegen vor dem Herrn, deinem Gott, und anbeten vor dem Herrn, deinem Gott. Also, Erstlinge des Feldes bringen, dann im Rahmen vom Gottesdienst dieses Opfer bringen und Gott bekennen, die großen Taten Gottes. Und dann geht es noch weiter. Und sollst fröhlich sein über alles Gut, das der Herr, dein Gott, dir und deinem Haus gegeben hat. Du und der Levit und der Fremdling, der bei dir lebt.
Da sind nochmal zwei Dinge drin, die man eigentlich vergisst. Dass eben zu diesem Gott bekenne, was Gott Gutes getan hat und Gott anbete dafür, dass dann eben auch dazu kommt, dass wir die Gaben genießen können. Dass
fröhlich sein
über fröhlich alles Gut.
Ja. Das ist ja wahrscheinlich so ein bisschen ein Hinweis gegen oder eine Warnung vorm Geiz, dass man dann sagt, oh, wir haben nicht genug, das ist alles so schlecht.
Ja, und ich glaube, also ich komme auch aus der christlichen Tradition, wo man eben gegessen hat, aber wo Genuss, sage ich mal, eher verteufelt worden ist. Du sollst nicht genießen, weil das ja gefährlich ist. Wenn du dann zu satt bist, wenn es dir zu wohl geht, dann vergisst du Gott. Natürlich, man kann von der Seite vom Pferd fallen, aber Gott möchte auch, dass man die gute Gabe, die er uns gibt, genießt.
Und nicht nur selber soll man genießen, sondern auch der Levit und der Fremdling, der bei dir lebt. Also es sind zwei Gruppen von Leuten aufgezählt. Der Levit, das heißt also damals die, die für Gottes Haus gearbeitet haben, die, so wie wir es heute sagen würden, für Gottes Reich arbeiten, dass man also dafür sorgt, dass auch die, die für das Wort Gottes arbeiten, genug haben und fröhlich den Wohlstand genießen können und dann der Fremde, der bei dir lebt, also der, der keine Lebensgrundlage hat und der auf Spenden oder Almosen angewiesen ist.
Ja, und ich denke, das sind zwei Sachen. Zum einen die Gastfreundschaft, die man ganz persönlich übt, dass man offen ist, ein offenes Haus für Fremde hat. Aber wir können in unserem Land ja eigentlich auch dankbar sein, dass ein Stück weit diese Fürsorge für die Fremde der Staat übernimmt. Nämlich über die Steuern, die wir bezahlen, durch die Arbeit, die Gott uns schenkt, wird eben dann weitergegeben an Menschen, die bedürftig sind in unserem Land und eben auch Fremde, die aus Kriegsnot, aus vielleicht auch wirtschaftlicher Not oder sonstige Gründe nach Deutschland gekommen sind.
Ja, das ist ein großer Segen, dass das staatlich organisiert wird. Einerseits, andererseits ist es eben auch ein bisschen ein Manko, dass man selber das Gefühl nicht mehr hat, ich bin verantwortlich. Ich soll was abgeben von dem, was Gott mir gibt. Ich soll was
Ich soll
spenden
teilen
für die,
von
so
dem.
teilen. Ja, dass man das Gefühl eigentlich gar nicht mehr so sehr hat für die Fremden, weil da kümmert sich der Staat drum und die Sozialleistungen für die, die eben verarmt sind oder nicht mehr arbeiten können für die Rentner. Und so weiter. Bleibt also dann die Spende für die Leviten. Also heute wäre das die Spende für Gottes Reich und für die Gemeinde. Also wie viel sollst du geben von deinem Einkommen für Gottes Reich?
Im Alten Testament hieß es von der Erstlinge das Beste. Dann gab es ja die Regel, den Zehnten zu geben, ob der jetzt vom Taschengeld ist, von der Sozialhilfe oder vom großen Einkommen. Im Neuen Testament schreibt der Paulus, jeder gebe, wie er sich's im Herzen vorgenommen hat, ein fröhlicher Geber hat Gott lieb. Also diese Regel mit den 10% gilt im Neuen Testament nicht mehr so fest, sondern es kommt darauf an, dass man gerne gebet von Herzen. Und ich denke, wenn man das so sieht, dass Gott der ist, der mir die Verdienstquelle gibt, der das ermöglicht, dass ich Geld und Besitz und Güter habe. Und wenn das mir von Gott geliehen ist, dann kann ich ihm auch fröhlich zurückgeben.
Ja, und das gehört also auch zu den Dingen, die wir tun können für die Dankbarkeit, außer eben, dass wir Gaben offensichtlich mal beim Erntedankfest oder so zum Altar bringen und uns daran erinnern, dass Gott alles gibt, dass wir bekennen, das hat man ja dann gehabt, sondern dass wir eben auch im Alltag teilen und geben und wissen, ich bekomme mehr, als ich brauche und da gibt mir Gott mehr, damit ich noch abgeben kann.
Also ich habe sogar mal von jemandem den Tipp gehört, der auch um die Dankbarkeit hochzuhalten, dass man nicht sagen soll, wie viel gebe ich für Gott, wie viel bleibt für Gott vielleicht noch übrig, sondern dass man bei dem Gehalt oder bei den Dingen, die man hat, eigentlich sagt, wie viel davon
Die
kann ich
Erstlingsfrüchte.
für mich verwenden. Nee, wie
Also,
viel,
ja.
also Gott gibt mir alles, was ich habe und wie viel davon kann, darf, will ich für mich verwenden. Und dann ist vielleicht die Dankbarkeit auch noch mal anders da, wenn ich so den Blick habe.
Wir haben Erntedankfest gefeiert und ja, gib's Gott, dass diese Dankbarkeit in unserem Herzen groß wird und bleibt und dass wir auch Mittel finden oder Dinge tun lernen, um diese Dankbarkeit auch das ganze Jahr über in unserem Herzen zu behalten. Wir wollen beten. Herr himmlischer Vater, wir danken dir dafür, dass du uns reich segnest mit allem, was wir brauchen zum Leben, dass du uns Nahrung und Kleidung gibst und einen Platz, wo wir wohnen können. Herr, und du hast uns so reich gesegnet, bitte so viel mehr noch. Herr, lass es uns erkennen, dass alles aus deiner Hand